Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
BAföG, Studienkredite, Stipendien. Die Angebotspalette der Studienfinanzierung sei zu unübersichtlich und nicht mehr zeitgemäß. Das ist eine Kritik des Zentrums für Hochschulentwicklung. Was das CAE der neuen Bundesregierung in Sachen Studienfinanzierung rät, ist ein Thema bei uns. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufgabe.
Gerade eben wurde sie vereidigt, die neue Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Und viele Verbände und Institutionen nehmen den Personalwechsel im Bildungsministerium zum Anlass der FDP-Politikerin, ihre Forderungen und Appelle mit auf den Weg zu geben. Darunter auch das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE. Ulrich Müller ist dort Experte für Studienfinanzierung und hat noch ein paar Tipps für die neue Ministerin parat, wie sie das Bündel aus BAföG, Studienkrediten und Stipendien reformieren könnte. Diese Tipps schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hallo, Herr Müller.
Hallo, Frau Brinkmann.
Die BAföG-Reform im Koalitionsvertrag ist ja durchaus auf ein positives Echo gestoßen, kann man sagen. Aber aus Ihrer Sicht muss noch mehr passieren, damit sie der große Wurf wird. Nämlich was?
Naja, erstmal wirklich ein Lob in Richtung Ampelkoalition, weil was die im Bereich Studienfinanzierung plant, das ist eben nicht nur kleinteilig so ein bisschen Schrauben an Fördersätzen und Freibeträgen beim BAföG, sondern sie wollen einen kompletten Neuentwurf, der zeitgemäß ist, und das ist überfällig. Also erstmal ein dickes Lob, super Vorhaben, sehr anspruchsvoll, aber genau richtig. Aber trotzdem denken wir, ja, eine BAföG-Reform alleine reicht nicht. Wenn die BAföG-Reform erfolgreich sein will, dann muss man die übrigen staatlichen Studienfinanzierungsinstrumente mitdenken, weil was ist derzeit das Problem? Die Studienfinanzierung, die staatliche in Deutschland, die ist nicht krisenfest, haben wir bei Corona gesehen. Da war extra noch eine Überbrückungshilfe nötig, musste eingeführt werden, hektisch. Die Studienfinanzierung ist nicht zeitgemäß, sie hat große Lücken, weil sie einfach sich beißt mit der Realität und sie ist nicht transparent. Und das ist ein Riesenproblem, dass die Studienfinanzierung so aufgeteilt ist auf verschiedene Pfeiler, dass das mittlerweile völlig undurchschaubar ist. Da blickt keiner mehr durch.
Das heißt, diese Pfeiler wurden jetzt im Koalitionsvertrag noch nicht bedacht, dass man die vielleicht bündeln muss?
Man ahnt es ein wenig, wenn da drin steht, dass das BAföG-Volldarlehen geöffnet werden soll und dass ein Notfallmechanismus vorgesehen werden soll. Das ist ein kleiner Hinweis, dass die es vielleicht noch vorhaben. Es steht nicht explizit drin. Also derzeit haben wir ja, wenn ich das mal kurz auflisten darf, eine Riesenlatte von nacheinander eingeführten Instrumenten, die...
Also wenn das unsere Sendung nicht sprengt, können Sie das gerne auflisten.
Es ist wirklich viel. Ich nenne nur die Namen. Das ist das BAföG, es ist der KfW-Studienkredit, es ist der Bildungskredit, die Überbrückungshilfe, es gab Darlehen für Studienbeiträge, es gibt das Aufstiegsstipendium, das Deutschlandstipendium, Begabtenförderwerke. Wer blickt da noch durch?
Das heißt, Sie hätten ganz gerne was aus einem Guss, nämlich was?
Ich hätte gerne was aus einem Guss, was, wenn ich das mal pathetisch formulieren darf, auf alle unterschiedlichen Eventualitäten im Leben und auf alle Lebenslagen reagieren kann. Also ganz unterschiedliche Bildungsbiografien abdeckt, unterschiedliche Studienmodelle. Und dafür wünsche ich mir schon ein neues BAföG, was die beiden Kredite des Bundes mit integriert. Vielleicht ist das auch möglich zum Nullzins. Ich fände das toll. Und was auch so ein Notfallmechanismus, wie es die Koalition vorhat, enthält. Um das auf den Punkt zu bringen, eine Faust ist eben mehr als fünf Finger. Was wir derzeit haben, sind einzelne Finger, aber keine Signalwirkung, kein Paukenschlag, wo man weiß, der Staat sagt mir klipp und klar, ein Studium scheitert nicht am Geld. Diese Signalwirkung haben wir nicht mit so kleinteiligen Sachen.
Was müsste sich denn in Richtung Antragsbürokratie ändern? Beziehungsweise, Sie haben ja jetzt auch schon so grob mal ein Szenario entworfen, wie man das vielleicht ein bisschen vereinfachen könnte. Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, sagte am Samstag hier im Campus und Karriere, dass auch eine einmalige Beantragung pro Studienabschnitt, also zum Beispiel für das Bachelorstudium, ein ganz guter Ansatz sein könnte. Was halten Sie davon?
Das ist auf jeden Fall wert, darüber nachzudenken. Und Sie merken schon allein an der Tatsache, dass es gibt mittlerweile Anbieter, die gegen Gebühr übernehmen, die den BAföG-Antrag für Studierende. Wo ich denke, ist das so komplex geworden, das ist für mich ein Alarmsignal. Wenn es schon Dienstleister gibt, die für Gebühr den Antrag übernehmen. Das heißt, wir müssen da unbedingt dran, auch in die Online-Basierung stärker rein. Und es muss, das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte, klar sein, wer ist überhaupt mein Ansprechpartner. Derzeit haben wir ganz verschiedene für die verschiedenen Tools. Eigentlich muss das einer sein und der kann mir dann einen Finanzierungsmix zusammenstellen aus verschiedenen Teilbausteinen vielleicht. Aber derzeit, wie viele verschiedene Ansprechpartner muss ich nutzen, bis ich meinen Mix habe? Das ist nicht tragbar.
Aber ich muss nochmal auf diesen Ansatz von Matthias Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk zurückkommen, weil ich da ganz interessant dran finde, einmal den Antrag zu stellen, habe ich als Studentin, als Student ja, ich sag mal, über einen Zeitraum von 3, maximal vielleicht 4 Jahren, die so ein Bachelorstudium dauert, ja eine Gewissheit, dass ich mit Geld rechnen kann.
Die Signalwirkung ist fast sogar vor der Aufnahme des Studiums wichtiger als vielleicht im ersten Semester. Also ich gewinne diesen Vorschlag viel ab, in dem Sinne, dass er ein Stück weit auch die Beweislastumkehr macht. Bisher musste ich ja immer zu bestimmten Terminen auch vorweisen, dass ich Studienleistungen erbringe. Da stand immer der Verdacht hinter, jemand will sich da Geld erschleichen, der es gar nicht verdient. Da ein Vorschussvertrauen kann ich mir gut vorstellen, gerade auch mit der Ansage, wenn sich etwas ändert in deiner Studienplanung, dann melde dich bitte. Aber ansonsten gehen wir erstmal davon aus, dass du bis zum Bachelor durchhältst. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Was müsste denn jetzt idealerweise in den ersten 100 Tagen passieren und wofür braucht die Bundesregierung womöglich doch realistischerweise noch mehr Zeit in Sachen Studienfinanzierung?
Was die hier vorhaben, allein schon was jetzt in der Koalitionsvereinbarung steht, in Bezug aufs BAföG, ist ein dickes Brett. Also da würde ich nicht von 100 Tagen reden, sondern da geht es wirklich darum, einen Neuentwurf des BAföGs zu wagen, der seit Jahrzehnten nicht mehr gewagt worden ist. Insofern würde ich denen schon ungefähr 1,5 bis 2 Jahre geben, um das auszubaldowern. Was ja oft ein Vorhaben ist, ist die Einbeziehung der indirekten Zahlung des Kindergeldes an volljährige Studierende direkt. Finde ich eine ganz tolle Sache, eben auch mit der Signalwirkung, du bist nicht mehr auf das Wohlwollen deiner Eltern angewiesen. Du kriegst das hin, wenn du das willst. Finde ich wichtig, aber das ist echt komplex und insofern 100 Tage reichen da garantiert nicht aus, aber ich fände es schön, wenn die Träume nicht nachher wieder kleingerechnet würden. Hier muss man wirklich den großen Wurf wagen, der ist dringend überfällig.
Sagt Ulrich Müller, Experte für Studienfinanzierung beim Zentrum für Hochschulentwicklung, das unter anderem von der Bertelsmann Stiftung finanziert wird. Vielen Dank, Herr Müller.
Danke Ihnen. Tschüss.
Eben haben wir ja die Appelle an die neue Bundesregierung gehört, wie sie zum Beispiel die Studienfinanzierung reformieren und damit zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen könnte. Wie nötig das ist, zeigte auch in der vergangenen Woche eine Forsa-Umfrage, nach der eine große Mehrheit der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht an Chancengleichheit in der Bildung glaubt. Wir hatten darüber in Campus und Karriere berichtet. Doch was muss sich ändern? Anlässlich des heutigen Tages der Bildung und auf Basis der Forsa-Umfrage haben einige Jugendliche Forderungen entwickelt, die sie am Vormittag direkt an die Politik adressieren konnten. Bei einer virtuellen Diskussionsrunde unter anderem mit Karin Prien, Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Meine Kollegin Anja Nils hat für uns zugehört.
In Deutschland haben nicht alle Kinder die gleichen Chancen auf eine gute Bildung. Das denken fast 60% von 2000 befragten Schülerinnen und Schülern einer Forsa-Umfrage. Das ist der schlechteste Wert seit der ersten Befragung 2015 und der hängt auch mit der Pandemie und dem Distanzunterricht zusammen, sagt Frank Hinte von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die die Umfrage mit in Auftrag gegeben hat. Er stellt fest,
dass es eben Kinder und Jugendliche gibt, die haben ein förderndes familiäres Umfeld, die haben Eltern, die auch stützen können, wenn Schülerinnen mal nicht so richtig weiter wissen mit dem Digitalen. Da stehen gute Endgeräte zur Verfügung. Da haben Kinder und Jugendlichen auch ein eigenes Zimmer, in das sie sich zurückziehen können. Und dann kann das auch gut funktionieren.
Wenn diese Voraussetzungen nicht stimmen, werden Kinder aber sehr schnell abgehängt. Das muss sich ändern, fordern zum heutigen Tag der Bildung die Jugendlichen selbst. Studentin Stacy Bode plädiert für eine kostenlose Bildung, die allumfassend zu verstehen ist. Es brauche mehr Investitionen in Personal, Gebäude und Lehrmittel.
Da geht es auch um Bildungsgerechtigkeit, da man ja oftmals das Gefühl vielleicht hätte, dass man einen Vorteil erkaufen kann, wenn man die richtigen Materialien hat. Und also es geht hier vom Bleistift zur Pflichtlektüre eben zum High-End-Notebook. Das hängt dann eben vom familiären Hintergrund ab und das kann halt dann nicht sein.
Nach der Pandemie konnte sich laut Forsa-Umfrage genau ein Viertel der Jugendlichen vorstellen, gleichermaßen im Präsenz- und Distanzunterricht zu lernen. Die Mehrheit bevorzugt aber den Präsenzunterricht. Dennoch sollen die Potenziale der digitalen Lernangebote auch nach der Pandemie besser genutzt werden, fordern die Jugendlichen. Damit das möglich ist, gäbe es mittlerweile umfangreiche Programme, die dabei helfen, Schülerinnen und Schüler mit Notebooks auszustatten, sagt die künftige Präsidentin der Kultusministerkonferenz KMK, Karin Prien. Eine technische Unterstützung allein würde aber für eine Chancengerechtigkeit nicht reichen.
Kinder, die mehr brauchen, müssen auch mehr bekommen an pädagogischer Unterstützung. Also wir können nicht so weitermachen, allen immer das Gleiche zur Verfügung zu stellen.
Sondern man müsse diejenigen gezielt fördern, die während der Pandemie mit dem eigenverantwortlichen Lernen nicht klargekommen sind, sagt Studentin Charlotte Kaiser. Schüler sollten anderen Schülern Nachhilfe geben und dafür auch eine Anerkennung bekommen. Und das Hilfssystem in den Schulen solle ausgeweitet werden.
Wir haben uns überlegt, dass die Schule zu einem Safe Space werden soll. Das soll dadurch realisiert werden, dass mehr Schulsozialarbeiter und Psychologen in Schulen eingesetzt werden. Ein erster Schritt dafür wäre es, dass bereits vorhandene Stellen dauerhaft und vor allem kontinuierlich besetzt würden.
Allerdings sei auch schon vor der Pandemie ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler psychisch auffällig gewesen und genauso viele eines Jahrgangs derart abgehängt, dass eine Ausbildung nur noch schwer möglich war, meint der Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission der KMK, Olaf Köller. Jetzt gehe es darum, die Situation zu verbessern.
Also es ist einfach so, dass manche Kinder und Jugendliche mehr Lernzeit brauchen. Und man bekommt nicht alle Probleme im regulären Unterricht weg. Und dafür braucht man natürlich auch qualifiziertes Personal. Und da lohnt es sich sicherlich, zukünftig Modelle zu erarbeiten, wie man den regulären Unterricht, etwas vereinfacht gesprochen, im Vormittag mit klugen Angeboten im Nachmittag verzahnt, um langfristig die Probleme, die sich jetzt aufgetürmt haben, aber auch die Probleme, die vorher schon bestanden, zu lösen.
Immer nur nach mehr Geld zu rufen, löse aber die Probleme nicht, so der Moderator und mehrfache Vater Günter Jauch, der am Tag der Bildung mitdiskutiert hat. In erster Linie hänge der Schulerfolg an Lehrern und Eltern.
Aber es hängt sehr viel von den entsprechenden Persönlichkeiten ab. Wenn ein Lehrer so keine richtige Lust hat, Dienst nach Vorschrift macht und die Englischarbeit erst nach 6 Wochen zurückgibt, dann können Sie noch so viel Geld ins System stecken, das hilft dann auch nichts.
Soweit Günther ja auch. Und wir bleiben noch beim Thema, wie kann unser Bildungssystem gerechter werden? Tatsächlich gibt es ja schon viele Projekte und Initiativen, die sich dafür einsetzen, seit vielen Jahren einige schon. Darunter auch das Mentorenprogramm Rock Your Life. Das wurde seinerzeit von Studierenden ins Leben gerufen und wird inzwischen bundesweit angeboten. Wie das Programm abläuft und wie es vor allem wirkt, Britta Mörsch hat nachgefragt.
Das war einfach mal ein Experiment und das Experiment ist insofern geglückt, als dass einerseits die Schülerinnen und Schüler total Lust drauf hatten, damit zu machen und auch sehr viele sich gleich gemeldet hatten und auf der anderen Seite an unserer Uni auch die Studierenden große Lust drauf hatten.
Stefan Schabernack ist Mitgründer und Geschäftsführer von Rock Your Life. Gemeinsam mit anderen Studierenden der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hat er das Mentoring-Programm im Jahr 2008 auf den Weg gebracht. Ziel war, die Bildungschancen von Jugendlichen zu verbessern, sagt der 34-Jährige.
Hey, wir begleiten einfach jeder von uns einen Schüler hier in Friedrichshafen vor Ort, wo wir sind, längerfristig, bis der seinen Abschluss in der Tasche hat, bis wir mit dem Studium fertig sind und unterstützen ihn bei allem, was eben so an Problemen, ob das schulisch ist, ob das familiär ist, ja, alles, was auf uns zukommt, unterstützen wir den Jugendlichen. Und damals war das noch nicht als Mentoring deklariert, aber das war mal so der Grundgedanke, die Grundidee und alles Weitere hat sich dann entwickelt.
Inzwischen wird Rock Your Life an mehr als 50 Standorten angeboten, neben Deutschland auch in den Niederlanden, Spanien, Österreich und der Schweiz. Mehr als 9000 Jugendliche haben mitgemacht. Begleitet werden sie von Mentoren, die noch studieren. Jeder Standort hat ein eigenes Budget, das hauptsächlich durch Spenden von Stiftungen oder Unternehmen zusammenkommt. Die Verantwortlichen vor Ort suchen die Studierenden und Jugendlichen aus, die durch eine Art Speed-Dating zusammenkommen und ein Jahr lang intensiv begleitet werden. Die Tandems machen einen Stadtbummel, gehen in den Zoo oder auch mal ins Theater. Auch hier hat Corona natürlich die Möglichkeiten eingeschränkt. Die 16-jährige Viola Martin aus Karlsruhe hat ihre Mentorin in der 8. Klasse kennengelernt. Denn dann setzt das Programm an.
Wir sind zum Beispiel mal in die Stadt gegangen, shoppen oder so. Du kannst über Probleme reden, du kannst Spaß haben, du kannst lachen. Die können dir auch Tipps für den Weg mitgeben, Ratschläge, genau.
Inzwischen macht Viola Martin eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Von den Erfahrungen im Mentorenprogramm habe sie enorm profitiert. Nicht nur wegen der Tipps für die Bewerbung.
Dass man eine Freundschaft aufgebaut hat, dass man andere Leute kennengelernt hat, dass viele Treffen gab, Zusammenarbeit mit anderen Kindern, Mentoren.
Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München hat den Gründern von Rock Your Life bescheinigt, dass die Idee wirklich etwas bringt. Jugendliche, die am Programm teilnehmen, wurden mit jenen verglichen, die diese Chance nicht haben. Sven Resnjanski hat die Studie mit durchgeführt.
Also ganz konkret bedeutet das zum Beispiel bei der Berufsorientierung, dass wir sehen, dass in der Vergleichsgruppe 44% eine Ausbildung anstreben und in der Gruppe, die das Programm erhalten hat, dieser Anteil auf 66% steigt. Das ist eben dahingehend bemerkenswert, weil viele Schüler eben angeben, dass sie noch nicht wissen, was sie später machen wollen. Und da ist dieser Anstieg von 44% auf 66% eben ein sehr bemerkenswerter Anstieg.
Auch die Mathe-Note hat sich um einen halben Punkt verbessert. Und das, obwohl es sich gar nicht um ein explizites Nachhilfeprogramm handelt. Die ganz normalen Treffen zu zweit bringen die Jugendlichen enorm voran, sagt Sven Resnjanski.
Das können eben oft auch einfach Freizeitaktivitäten sein, die die beiden zusammen unternehmen, aber eben auch Gespräche über die Zukunft und über den Beruf. Und was wir eben sehen, ist, dass anscheinend gerade diese Gespräche, die der Mentor mit den stark benachteiligten Schülern über die Zukunft führt und über das spätere Berufsleben, eben da entscheidend sind, bei dieser Orientierung zu helfen.
Eine Beobachtung, die auch in anderen Erhebungen zu Mentorenprogrammen bestätigt wird. Denn es handelt sich um enge Vertrauenspersonen, die Mut machen und helfen, den Horizont zu erweitern. Grund genug für Stefan Schabernack, sich weiter zu engagieren.
Das ist wirklich schön, weil das bedeutet am Ende des Tages, wenn wir einen jungen Menschen begleiten für 1-2 Jahre, dann hat er am Ende die gleichen Chancen, wie wenn er aus einem, ich sag mal, gut bürgerlichen Bildungshaushalt gekommen wäre. Und das ist schön und das ist wichtig, gerade für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass wir es schaffen, hier Chancen gleichmäßig und fair zu verteilen.
Nicht nur von der neuen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erwarten sich viele Akteure aus Schule und Hochschule neue Impulse, auch von der neuen grünen Außenministerin Annalena Baerbock. Denn mit manchen Ländern ist der internationale wissenschaftliche Austausch nicht nur wegen Corona, sondern vor allem wegen politischer Repression nicht unbedingt leichter geworden. Wie sich die Situation aktuell bei der deutsch-lateinamerikanischen Zusammenarbeit, so muss es heißen, darstellt und vor welchen künftigen Herausforderungen diese Zusammenarbeit steht. Das war ein Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Hochschulrektorenkonferenz und der Deutsche Akademische Austauschdienst eingeladen hatten. Jürgen König fasst für uns die Diskussion zusammen.
Ein sorgenreiches Bild von Lateinamerika zeichnete diese Tagung. Natürlich, es ist ein heterogener Kontinent, einheitliche Muster gibt es nicht. Aber unübersehbar seien die wachsenden Probleme dort, so der einhellige Tenor, mit enormen Auswirkungen auch auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Die Corona-Pandemie hat Lateinamerika hart getroffen, Wirtschaftssysteme verlieren an Stabilität, bestehende soziale Ungleichheiten haben sich verstärkt, Straßenproteste nehmen zu. Durch die wachsende soziale und politische Polarisierung sind längst auch die Hochschulen in Mitleidenschaft geraten. Durch zurückgehende Studierendenzahlen sinken die Einnahmen, insbesondere der vielen privaten Universitäten. Stipendien werden nicht zurückgezahlt, entsprechend werden weniger neue Stipendien vergeben. Viele Wissenschaftler gehen ins Ausland. In einigen Ländern hätten sich autoritäre Züge stark verstärkt, würde sich ein umfassender Prozess der Neubestimmung der nationalen Identität vollziehen, würden populistische Regierungen die Wissenschaftsfreiheit bedrohen, meint Günter Mayhold, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Wir haben also Einschränkungen der akademischen Freiheit, die sich an verschiedenen Dimensionen deutlich messen lassen. Die Regierungen greifen den öffentlichen Raum mit einem militanten, teilweise fundamentalistischen und ausgrenzenden Diskurs an. Dieser öffentliche Raum, der für politische Debatten notwendig ist. Gleichzeitig wird in den Gesellschaften ein massiver Anti-Intellektualismus, ein antiwissenschaftlicher Diskurs befördert und die Universitäten werden Gegenstand und Opfer der politischen Polarisierung im Lande.
Von einem notwendigen wissenschaftspolitischen Dialog mit der Region spricht Günter Mayhold und auch davon, dass deutsche Wissenschaftseinrichtungen sich angesichts der aktuellen Lage auf keinen Fall aus Lateinamerika zurückziehen dürften. Wo die Partnerländer keine Gegenfinanzierung mehr leisten können, seien eben andere Finanzierungsmodelle gefragt, auch darin ist sich die Tagungsrunde einig. Hochschulpartnerschaften müssten zunehmend in einem größeren Vernetzungskontext gesehen werden, darauf weist Marianne Breik hin, die Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin.
Dass in der Kooperation viel stärker die Netzwerke in der Region mitgedacht werden müssen. Also das ist nicht eine Kooperation zwischen der Exzellenzuniversität HU oder FU oder sonst was mit der sehr, sehr guten und auch exzellenten Universität UNAM oder USP in Sao Paulo ist, sondern dass man guckt, wie ist die Vernetzung und das, also wie ist dann diese exzellente Universität vor Ort, um das einzubringen. Das halte ich für einen ganz zentralen Punkt.
Von Resilienzstrukturen ist viel die Rede, um in der Wissenschaftskooperation bestehende Ungleichheiten auffangen zu können. Der politische Druck, die Einschränkungen durch finanzielle Probleme, derlei müsse bei allen Kooperationen mitgedacht werden, bis hin zur Weiterfinanzierung von Wissenschaftlern, die ihre Stelle verloren haben, und unbürokratischem Rechtsbeistand. Wieder herrscht Einigkeit in der Tagungsrunde, wie auch darin, dass die Aussichten eher wenig optimistisch stimmen. Die sehr langen Zeiten des Corona-Lockdowns, meint etwa Ute Clement, die Präsidentin der Universität Kassel, seien in manchen Ländern Lateinamerikas auch für die Bildungssituation fatal gewesen.
Da muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen, wenn in Lateinamerika jemand mit, sagen wir mal, 15 aus dem Bildungssystem rausfällt, der kommt so schnell nicht wieder rein. Da mache ich mir tatsächlich große Sorgen, wie das an der Stelle weitergehen kann. Ich glaube, die Menschen, die wir dann erreichen können mit Stipendien in Deutschland und alles dieses, das ist alles schön, das werden wir tun. Aber das große Problem, was diesen Ländern jetzt in den kommenden Jahren droht, das ist, glaube ich, dass einfach das Bildungsniveau insgesamt sehr stark absinken wird.
Und gerade deshalb, so Ute Clement, sei es wichtig, auch weiterhin Präsenz zu zeigen, selbst wenn die Lage sich noch zuspitzen sollte. In seinem Grußwort hatte Andreas Görgen vom Auswärtigen Amt genau das zugesagt. Man werde das Engagement stärken und auch die Wissenschaftsfreiheit noch mehr als bisher als Teil der Außenpolitik begreifen.
Mehr als 15 Jahre ist das Ende der Erfolgsserie Sex and the City schon her und jetzt ist der von Millionen Fans erhoffte Nachschub da. Anlass für Corso, Kunst und Pop, sich mal das Frauenbild in der neuen Serie anzuschauen. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.